Die Jahreslosung für das neue Jahr 2026 steht im Buch der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 5. Dort heißt es: Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Ein großes Wort. Was hast du gedacht, als du es zum ersten Mal gelesen oder gehört hast? Hat es deinen Elan befeuert? Hey, alles neu. Komm, lass uns durchstarten. Oder hat es eher bedrohlich auf dich gewirkt? So viel Umwälzung und Durcheinander in der Welt. Wo ist denn mal ein Ort der Beständigkeit, in dem ich zur Ruhe kommen kann? Ich lade ein zu einem kurzen Gang durch den Text, in dem dieser Vers steht. Und zum Verweilen bei einigen Gedanken, die dabei aufgeworfen werden.
Lesung aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 21, Verse 1 bis 7. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe. Denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Wer überwindet, wird dies erben, und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir Sohn und Tochter sein.
Was für ein Panorama, was für eine Perspektive. Der auferstandene Christus gibt Johannes Einblicke in das, was die Menschen, die zu Gott gehören, am Zielpunkt der Weltgeschichte erwartet: kein Schmerz, keine Tränen, keine Trauer, kein Tod mehr. Überfließendes Leben. Gott selbst, der Ursprung und Ziel, ist so nah, dass nichts mehr zwischen ihn und seine Leute passt. Und mittendrin der Satz, der die Jahreslosung für dieses Jahr ist: Der, welcher auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Dieser Satz hat Gewicht, denn der, der auf dem Thron sitzt, ist Gott selbst. Er spricht nur zweimal in der gesamten Johannes-Offenbarung, im ersten Kapitel, Vers 8, und hier, im vorletzten Kapitel. Lies einmal in einem ruhigen Moment auch den weiteren Text des 21. und des 22. Kapitels. Darin wird die Beschreibung der Stadt Gottes, des neuen Jerusalems, noch weiter ausgeführt. Dort ist noch mehr vom Sturm des Wassers des Lebens zu lesen, an dessen Ufern Bäume mit Blättern zur Heilung wachsen. Die neue Stadt Gottes kommt aus dem Himmel auf die Erde. Und Johannes ist bemüht, das, was er sieht, irgendwie in für sterbliche Menschen fassbare Worte zu kleiden. Eine kleine Vorschau auf das neue Jerusalem finden wir schon in einigen prophetischen Büchern des Alten Testaments. Auch dies ist spannend zu lesen. Ganz besonders fällt dabei auf, dass es nun keinen Tempel mehr gibt. Gott selbst wohnt mitten unter seinen Leuten. Er zeltet in ihrer Mitte. Dieses Bild nimmt Bezug auf das erste Heiligtum der Israeliten, das sie auf ihrer Wüstenwanderung als Zelt mitführen. Luther übersetzte es mit Stiftshütte, wörtlich heißt es Zelt der Begegnung. Für diesen Ort hatte Gott versprochen, gegenwärtig zu sein. Auch die Verheißung, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein, spricht Gott schon an vielen Stellen im Alten Testament aus. Hier erweitert er die Verheißung und sagt, meine Völker. Werfen wir einen kurzen Blick auf das Buch der Johannes-Offenbarung oder Johannes-Apokalypse an sich. Für gewöhnlich verbinden wir nichts Positives mit dem Begriff der Apokalypse. Dieses Wort wird aber tatsächlich in der Bibel für dieses Buch verwendet. Das griechische Wort Apokalypse bedeutet Offenbarung oder Enthüllung. Dabei können wir an einen Vorhang denken, der auf einmal zur Seite gezogen wird, um das Dahinterliegende sichtbar zu machen. Ursprünglich war die Botschaft dieses Buches an die Gemeinden der römischen Provinz Asia gerichtet, auch Kleinasien genannt und heute Teil der Westtürkei mit Ephesus als Hauptstadt. In einer Zeit des zunehmenden Kaiserkults, die römischen Kaiser wollten nämlich als Götter verehrt werden, stellte sich immer dringlicher die Frage, wer angebetet werden darf und ob es dabei Kompromisse geben kann. Hierzu hat die Johannes-Offenbarung eine eindeutige Antwort. Nur Gott selbst und Jesus Christus, der als das Lamm Gottes die zentrale Person der gesamten Offenbarung ist, sind der Anbetung würdig. Insofern war dieses Buch subversiv. Es unterlief die Forderungen der Mächtigen. Sozusagen ein Stück Untergrundliteratur. Es ist aber auch ein Hoffnungsbuch, weil es den Niedergang der Mächtigen und des Bösen insgesamt beschreibt. Dass beziehungsweise der Böse geht und Gott kommt. Er ist nicht nur derjenige, der war und der ist, sondern der, der kommt. Oder wie es unser ehemaliger Bundespräsident Gustav Heinemann vor 75 Jahren in einer Kirchentagsrede ausdrückte.
Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Schließlich ist die Johannes-Offenbarung auch zutiefst ein Trostbuch. Gott ist derjenige, der jede Träne sieht und trocknet. Kein Leid ist bei ihm vergessen. Jede Krankheit und jeder Zerbruch werden geheilt. Was unvollendet blieb, wird vollendet. Und nun spricht Gott selbst diesen Satz: Siehe, ich mache alles neu. Das Wort siehe ist hierbei ein Signalwort und will so viel ausdrücken wie: achtet genau darauf, was jetzt geschieht. Gott tritt auf den Plan. Ich mache zeigt an, dass Gott der Handelnde ist. Gott ist es, der schöpferisch handelt. Alles wird neu. Alles kann nur Gott sagen. Er ist der Allmächtige, der Allgegenwärtige, der, der alles geschaffen hat. Aus dem Mund eines Menschen wäre dieses alles vermessen. Und schließlich neu, darum geht es. Um das zu betonen, steht es im ursprünglichen Text sogar am Satzanfang. Neu mache ich alles. Neu, alt, alt, neu. Wir hören das mit unseren Ohren, mit unseren Erfahrungen, in unserer Kultur. Wie könnten es die Menschen damals gehört haben? Ist alt immer schlecht und neu immer gut? Das Verständnis von alt und neu war in antiken Gesellschaften, also im Umfeld der ersten christlichen Gemeinden, ganz anders als in unserer modernen Welt. Damals war alt etwas grundsätzlich Neues und etwas grundsätzlich Gutes. Es war das Bewährte, das Verlässliche, das, worauf man bauen konnte. Etwas Neues wurde deshalb nicht immer mit offenen Armen aufgenommen, auch nicht diese neue christliche Bewegung. Und auch Gott ist der Ewige und Unwandelbare, der dessen Wesen sich nicht ändert, der dessen Liebe und Zuwendung verlässlich ist. Aber er ist zugleich auch der, der immer wieder Neues schafft. Das ist sein Wesen als Schöpfer. In ihm ist also beides zu finden. Liest man die Kapitel der Johannes-Apokalypse, die vor unserem Textabschnitt stehen, könnte man denken, dass das Alte zerstört wird, um dem Neuen Platz zu machen. Dass dies nicht so ist, war eine der spannendsten Entdeckungen bei der Beschäftigung mit diesem Text. Es gibt im Griechischen, der Sprache des Neuen Testamentes, zwei verschiedene Begriffe für neu, die sehr unterschiedliche Bedeutungen haben. Die beiden Wörter für den Begriff neu heißen Neos und Kainos. Neos kennen wir bei vielen Fremdwörtern als Vorsilbe Neo, Neoliberalismus, Neolithikum und so weiter. Dieses Wort beschreibt neu Entstandenes, das Altes ersetzt. Ein zeitliches Neu. Das Alte ist out, nicht mehr aktuell, am Ende kaputt, Neues muss her. Das andere Wort, Kainos, beschreibt neu als Teil eines Erneuerungsprozesses, einer Verwandlung, einer Transformation. Hierbei geht es um etwas qualitativ Neues. Durch den Gebrauch von Kainos formuliert unser Text ein Ziel für einen solchen Erneuerungsprozess. Alles wird neu. Und es stellt sich die Frage, wo dieser Prozess der Erneuerung und Verwandlung beginnt, auf welchen Ebenen er stattfindet und was das mit uns zu tun hat. Ich möchte mich dazu an drei Strängen der Verwandlung entlang bewegen: dem Individuellen, dem Gemeinschaftlichen und dem Globalen. Mit der Auferweckung Jesu hat die neue Schöpfung begonnen. Wenn sich ein Mensch mit Christus verbindet und ihm sein Leben anvertraut, dann beginnt etwas Neues. Dann wird er oder sie Teil der neuen Schöpfung. Wir lesen das in 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Dies ist der Startpunkt der Verwandlung, der Beginn des persönlichen Veränderungs- und Erneuerungsprozesses. Jemand sagte einmal, in Christus zu sein bedeutet, den Keim der Vollendung schon in sich zu tragen. In Christus zu sein bedeutet, den Keim der Vollendung schon in sich zu tragen. Wow. Dabei ist am Anfang des Weges nicht auf einmal alles neu, aber Christus, mit dem die neue Schöpfung beginnt, lebt in uns. Und mit ihm lebt sein Geist in uns, der Heilige Geist, der nun diesen Wachstums-, Erneuerungs- und Transformationsprozess ermöglicht. Nicht automatisch, sondern dort, wo wir ihm die Erlaubnis dafür geben. Er ist halt ein Gentleman und drängt sich nicht auf. Was passiert, wenn sich jemand diesem Wirken des Heiligen Geistes öffnet? Eine Entfaltung dieses Gedankens finden wir bei Paulus im Galaterbrief. In Galater 5, Vers 22. Der Einfluss des Gottesgeistes bringt in unserem Leben eine andere Frucht hervor. Und zwar Liebe, Freude, Friede, Ausdauer, Freundlichkeit, Güte, Vertrauen, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Paulus listet hier beispielhaft verschiedene Wesenszüge von Jesus auf, die der Geist Gottes in uns zum Reifen bringen möchte. Diese Veränderung sieht bei jedem etwas anders aus. So beschrieb der Kabarettist Hans-Dieter Hüsch seine Erfahrung mit diesen Worten: Ich stehe unter Gottes Schutz. Ich weiß das, seit geraumer Zeit. Er nahm den Gram und das Bittere aus meinem Wesen und machte mich fröhlich. Und ich will hingehen, alle anzustecken mit Freude und Freundlichkeit, auf dass die Erde Heimat wird für alle Welt durch seinen Frieden und unseren Glauben. Shalom in Dorf und Stadt. Gram und Bitterkeit weichen der Freude und der Freundlichkeit. Welchen Wesenszug prägt Gott gerade bei dir? Was fordert dich heraus? Eine Ermutigung, sich verändern zu lassen, formuliert Paulus noch an anderer Stelle. In Römer 12, Vers 2 lesen wir: Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Bei verwandelt steht hier ein Begriff für Transformation. Und Erneuerung ist mehrschichtig. Wir lesen hier von der Erneuerung des Sinnes, was auch das Denken umfasst. Wir dürfen auch unser Denken von Gott her prägen lassen mit dem Guten, Wohlgefälligen und Vollkommenen als Orientierungshorizont. Kann ich von Gott her vielleicht auch anders über diese und jene Sache denken, die mich gerade aufregt oder enttäuscht? Die Transformation bzw. Erneuerung durch den Heiligen Geist ist nicht zu verwechseln mit einer Selbstoptimierung, etwa nach dem Motto 9 Schritte zu einer veränderten Persönlichkeit. Es geht immer um Beziehung zu und Gemeinschaft mit Jesus. Schon allein beim ihm nah sein, ihn anschauen und ihm hinterhergehen, passiert Veränderung, weil wir dabei offen sind für ihn. Eine Idee davon bekommen wir in 2. Korinther 3, Vers 17, wo es heißt, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wir schauen Gott in seiner Herrlichkeit an und das bewirkt ein Stück Verwandlung. Es bleibt ein prägender Eindruck. Wie kann dieses Nahsein, Anschauen und Hinterhergehen aussehen? Das beginnt ganz einfach beim Stillesein vor ihm, beim Beten und auch besonders in der Anbetung, beim Eintauchen in sein Wort, die Bibel, beim Abendmahl. Und es gibt noch viele weitere Gelegenheiten und Formen, ihm Raum zu geben in unserem Leben. Tauscht euch doch einfach nach dem Gottesdienst bei Tee und Kaffee darüber aus, was für euch hilfreich ist, ihm Raum zu geben. Nun stellen wir aber oft fest, dass Neues beginnt und dann stecken bleibt. Oder Veränderung nicht so schnell geht, wie wir es erwarten und uns wünschen. In diesem Spannungsbogen zwischen etwas Neues hat begonnen und alles neu spielt sich unser Leben als Tochter und Sohn Gottes ab. In der Spannung zwischen dem schon jetzt und noch nicht. Wir können schon jetzt Dinge erleben, die aus der neuen Welt Gottes zu uns herüberkommen. Wir erleben Kraft, Trost, Heilung, Ermutigung, Begeisterung und übernatürliche Begabungen. All das ist wie eine Anzahlung auf das, was uns in Gottes neuer Welt erwartet. Aber es steht uns hier nicht einfach unbegrenzt zur Verfügung. Auch ist der Prozess der Veränderung nicht geradlinig und jeder startet an einem anderen Punkt. Jeder bringt seine Geschichte, seine Prägungen, Grenzen und Verletzungen mit. Ereignisse stellen manches in Frage oder werfen uns aus der Bahn. Wir dürfen wissen, Gottes Gegenwart wohnt mitten im Unfertigen, Unvollkommenen, Verwundeten. Und schließlich kann uns die Perspektive trösten, dass Gott selbst am Ende auch das Unfertige unseres Lebens und sogar nicht zu Ende gelebte Leben vollenden wird, wenn er alles neu macht. Vielleicht fallen dir jetzt sogar Aktivitäten und Projekte ein, bei denen du dich mit viel Energie und Herzblut engagiert hast, die aber nach den üblichen Bewertungskriterien nicht erfolgreich waren, die abgebrochen sind. Vielleicht kam Krankheit dazwischen oder die Kräfte und Ressourcen reichten doch nicht. Vielleicht wurde es von etwas oder jemandem verdrängt und du siehst nur das Scheitern und den Bedeutungsverlust. Gott schaut mit seinem und nicht mit menschlichem Maßstab darauf. Er sieht das Herz, das dahinter stand. Bei ihm zählt nicht nur das, was sich durchgesetzt hat. Er sieht das, was nicht fertig geworden ist, woran kaum einer mehr denkt. Für ihn ist es ein wertvoller Teil des Ganzen, das er im Sinn hat. Er wertschätzt das, was du eingebracht hast. Und er sieht auch das, was du selbst nicht vollständig wahrgenommen hast, wie Menschen durch deinen Einsatz gesegnet und weitergebracht wurden. Wenn Gott alles neu macht, wird auch dieses Unfertige vollendet und findet seinen Platz in Gottes gutem Plan für die Welt. Und es ist gut, dass wir nicht alleine unterwegs sind auf dem Weg mit Gott. Wer sich Jesus anschließt, ist gemeinsam mit vielen seiner Leute unterwegs. Jesus hat diese Zeiten und Orte der Gemeinschaft dafür besondere Zeichen seiner Gegenwart versprochen. Wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Was dürfen wir erwarten, wenn Gott mitten unter uns ist? Er ermöglicht ein versöhntes Miteinander, die Überwindung von Trennendem, andere Maßstäbe im Umgang miteinander und noch viel mehr. Wenn wir zusammenkommen, möchte Gott einen Raum zwischen uns aufspannen, in dem sein Friede und seine heilsame Gegenwart erfahrbar sind. So etwas wie ein aufrichtendes Kraftfeld. Der Bremer Pastor Jens Stangenberg hat dies Schalomräume genannt. Am Anfang des Johannesevangeliums lesen wir: Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Dort heißt es wörtlich: Und das Wort ward Fleisch und zeltete unter uns. Dies ist dasselbe Bild wie in unserem Offenbarungstext. Gottes Gegenwart unter uns. Wir sind gemeinsam unterwegs auf dem Weg der Veränderung hin zu dem großen Alles neu. Für die Erfahrung, dass Gott mitten unter uns ist, finden wir bei Jesus den Begriff des Reiches Gottes. Das Reich Gottes war das große Thema, über das er immer wieder gesprochen hat. Er wollte damit deutlich machen, worum es in diesem Herrschafts- und Einflussbereich Gottes geht und was dort möglich ist. In den meisten Geschichten, die er erzählt, geht es um diese Königsherrschaft Gottes. Einige dieser Gleichnisse werden uns in der nächsten Zeit in Predigten beschäftigen. Das Reich Gottes ist überall da, wo wir Gemeinde bauen. Aber es geht auch weit darüber hinaus. Gottes Perspektive ist die der ganzen Welt. Das Reich Gottes ist da, wo wir als Gottesleute mit ihm unterwegs sind. Es macht einen Unterschied, wenn du deine Arbeit als jemand tust, in dem Christus wohnt, und wie du von ihm geprägt mit deinen Nachbarn, Kollegen und Freunden umgehst. Das Reich Gottes ist weltzugewandt und aktiv gestaltend. Überall da, wo wir von Gott inspiriert anpacken, kann Gottes Reich sein. Auch für Gottes Schöpfung geht es mit uns zusammen auf das Große, alles neu zu. Oder wie Heiner Rust es in einem seiner letzten Bücher ausdrückte: Auf die Erde wartet nicht der Untergang, sondern die Verwandlung in eine vollendete neue Schöpfung. So viele Gedanken, die noch auf ihre Entfaltung warten. Aber wir haben ja ein ganzes Jahr Zeit, uns mit diesem Text kreativ und intensiv auseinanderzusetzen. Dies konnte nur ein Anreißen sein und ja, ein vielleicht etwas ungewöhnlicher Impuls. Ich will für heute zusammenfassen: Gott macht alles neu. Dies ist das große Ziel, auf das wir zugehen. Auf diesem Weg, es ist ein Weg, ist die Wirklichkeit Gottes erfahrbar. Auch wenn die Spannung zwischen dem schon jetzt und noch nicht bestehen bleibt. Aber mit dieser Hoffnung lässt sich Leben und Leben gestalten. Amen.
Dieser heilige Gott, den wir eben angebetet haben, der verspricht: Ich mache alles neu. Die neue Welt kommt. Und dann werden wir zusammen feiern. Und damit wir darauf nicht so lange warten müssen, hat Jesus eine Feier eingerichtet, bei der wir jetzt schon miteinander essen und trinken können. Im Abendmahl feiern wir im Kleinen vorweg, was wir in Gottes neuer Welt dann ganz groß feiern werden. Zusammen mit Jesus und Gott, dem guten Vater, wird es ein rauschendes Fest geben und die heilige Geistkraft wird darin wehen. Jesus selbst freut sich schon darauf, dass wir dann zusammen feiern, und er lädt schon jetzt dazu ein. Wer Jesus als den Sohn Gottes erkennt und ihm sein Leben anvertraut, der darf hier und heute mit ihm feiern, mit Brot und Traubensaft. Brot gibt Leben und Wein macht fröhlich und die Gemeinschaft tröstet und macht stark. Ich bete. Guter Gott, du lädst uns ein zu deinem Fest. Wir freuen uns darauf. Aber bevor wir in deiner Gegenwart das Brot essen und den Traubensaft trinken, wollen wir dir bekennen, wir haben nicht immer so gehandelt, wie es deiner Güte und Liebe entspricht. Wir hätten Gutes tun können, aber wir haben es nicht getan. Wir haben Böses getan mit Absicht oder weil wir es nicht besser wussten. Wir sind dir nicht gerecht geworden und haben unseren Mitmenschen und deiner Schöpfung Schaden und Leid zugefügt. Das tut uns sehr leid. Wir bitten dich, vergib uns, wo wir schuldig geworden sind. Heile uns von den Wunden, die das Böse geschlagen hat. Danke, dass dein Lebensgeist uns erneuert. Amen. Ich lese einen Abschnitt aus der Biografie von Jesus, die Lukas geschrieben hat. Jesus und seine Freunde sind in Jerusalem. An diesem Abend beginnt ein wichtiges Fest, das Passafest. Das erinnert daran, wie Gott das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Jesus und seine Freunde kommen gerade in einem extra für sie vorbereiteten Raum zusammen, um dort zu feiern. Als die Stunde für das Passamahl gekommen war, legte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Jesus sagte zu ihnen: Ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, bevor mein Leiden beginnt. Das sage ich euch, ich werde das Passamahl so lange nicht mehr essen, bis es im Reich Gottes in Vollendung gefeiert wird. Dann nahm Jesus den Becher, dankte Gott und sagte: Nehmt diesen Becher und teilt den Wein unter euch. Das sage ich euch, ich werde von nun an keinen Wein mehr trinken, so lange, bis das Reich Gottes kommt. Anschließend nahm er das Brot. Er dankte Gott, brach das Brot in Stücke, gab es ihnen und sagte: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm Jesus nach dem Essen den Becher und sagte: Dieser Becher steht für den neuen Bund, den Gott mit den Menschen schließt, durch mein Blut, das für euch vergossen wird. Heiliger Gott, wir danken dir. Du hast diese Welt erschaffen und du bist beständig dabei, Zerbrochenes in ihr zu erneuern. Du gibst Brot und Wein, Nahrung und Freude. Wir loben und preisen dich. Jesus Christus, wir danken dir. Du hast dein Leben gegeben, damit wir leben können. Du bist auferstanden und nimmst uns mit hinein in das neue Leben mit dir und Gott, dem guten Vater. Wir loben und preisen dich. Heiliger Geist, wir danken dir. Du durchwehst alles mit deiner Lebenskraft. Du erfrischst die Müden und gibst den Erschöpften neue Kraft. Wir loben und preisen dich. Amen. Hier vorne stehen zwei Tische bereit. Holt euch hier Brot und Traubensaft, nehmt es zurück auf euren Platz, esst und trinkt dort und erlebt die erneuernde Nähe Gottes. Und für alle, die kein Brot und Wein nehmen wollen, haben wir hinten unterm Kreuz einen Tisch aufgestellt. Dort könnt ihr eine Kerze anzünden, wenn ihr mögt. Dort könnt ihr beten und Gottes Nähe erfahren. Gott ist allen nahe, die ihn suchen. Und jetzt kommt, es ist alles bereit. Kommt und schmeckt selbst, wie gut es Gott mit uns meint.